Guten Morgen, hört ihr mich? Ist das okay? Ja. Ich wollte auch mit Gebet starten. Der Markus, der hat es genau auf den Punkt gebracht. Darum geht es mir auch, dass wir das, was wir lesen und durchsprechen, dass wir das verstehen und auch nicht nur verstehen, sondern auch dann anwenden können, dass es nicht theoretisch bleibt. Das ist mein Wunsch für mich und auch für euch. Ach, die Zeit, Moment. Genau. Wer von euch hier schon mal vorne stand, der weiß jetzt vielleicht, wie mir es jetzt so geht. Die Hände sind schwitzig und der Puls rast und man ist irgendwie dann doch froh, wenn es dann wieder rum ist, gell? Aufgeregt, schwitzt, ja, der Mund ist trocken und im schlimmsten Fall vergisst man noch zu atmen. Und dann gibt es im Vorfeld, oder gab es immer mal Leute, die gefragt haben, so, oder gesagt haben, oh, für mich wäre das nichts und wieso tust du dir das an? Und eigentlich ist es auch nichts für mich und ich habe mich das wirklich gefragt, warum tue ich mir das an? Ja? Und habe ehrlich eine Antwort gesucht und bin halt zu dem Schluss gekommen, dass ich halt anderen diene. Also ich hoffe, dass ich euch diene und ihr erbaut nach Hause geht und nicht frustriert oder so. Ich setze andere frei dadurch. Und ganz wichtig ist natürlich, jeder, wo sich schon mal vorbereitet hat für Hauskreis, Kleingruppe, sonst was, man lernt einfach selbst am meisten. Man gräbt viel tiefer wie in seinem normalen Bibelstudium, sage ich mal. Und man überwindet diese eigene Komfortzone, man wird, man wächst somit. Und aus einem passiven Gemeindemitglied wird dann ein aktiver Baustein. Das sind so die Gründe, die mich bewegen, warum ich jetzt auch hier vorne stehe. Das Thema oder die Überschrift der heutigen Predigt könnte man so nennen, Barfuß oder Lackschuh. Alles oder nichts, das ist ein Schlager vom Harald Junge, 89, egal jetzt, ich finde das Lied auch nicht weiter toll, aber so diese Schlagzeile, diese Überschrift, die hat mich immer so ein bisschen in der Lehrzeit und so begleitet. Ja, oder ein anderer Begriff oder ein Titel wäre All In, kommt irgendwie vom Glücksspiel oder so und das Bild ist dahinter halt alles, die ganzen Chips, das ganze Geld auf eine Karte zu setzen. Ja. Und unsere Karte heißt natürlich Arbeit im Reich Gottes oder Jesus zuerst. Und darum soll es eigentlich heute auch in der Predigt gehen. Wir wollen uns zusammen den Propheten Haggai anschauen. Und zunächst möchte ich euch versuchen, so einen kleinen Background zu geben zu der Person und zu der Zeit und dann auch zu diesem geschichtlichen Drumherum zu dem Hintergrund. Ja. Stefan, genau, du kannst mal diese Folie. Ach ja, noch wichtig, die Folie habe ich mit dem Erlaubnis vom Günther benutzt, also das habe ich aus seinem Buch geklaut, kopiert. Ich darf das. Und ich werde euch durch die Predigt immer wieder mal ein paar Zahlen nennen und wer jetzt ganz genau aufpasst und mitrechnet, der wird dann hier und da mal merken, ey, das beißt sich aber 2-3 Jahre, das passt irgendwie nicht. Und das ist halt, ich habe unterschiedliche Quellen bemüht, 3 Stück, Lexikon, Studienbibel und im Günther sein Buch. Und da man halt scheinbar nicht genau weiß, wann das Jahr 0 war, dementsprechend variiert es dann mal 2-3 Jahre. Also, aber es geht ja nicht nur um diese Fakten eigentlich. Ne? Genau, da könnt ihr immer wieder mal einen Blick drauf werfen, das bleibt jetzt auch mal 10, 15 Minuten eingeblendet. Zur Orientierung. Genau. Was man über diesen Propheten Haggai weiß, ist, das ist einer von 3 nachexilischen Propheten. Sein Name bedeutet sowas wie der Festliche. Man vermutet, dass er an einem Feiertag, Festtag geboren wurde. Ort und Jahr seiner Geburt ist nicht bekannt. Was man weiß, dass der Haggai 520 vor Christus mit seinen Weissagungen begann. In ungefähr ist das parallel mit dem Sachaja. Zusammen haben sie das Volk immer wieder gedrängt und ermahnt, den Bau am Tempel wieder in Angriff zu nehmen. In Esra 5 und 6 liest man, dass der Bau schon jahrelang stagnierte. Da ging es nicht mehr voran. Durch die engagierten Leiter Haggai und Sachaja dann konnte der Tempel im Jahr 515 vor Christus vollendet und auch eingeweiht werden. Genau. Und jetzt noch was zu ein bisschen weiterer Hintergrund, diesem Thema Exil, fand ich total spannend, als ich da mal ein bisschen recherchiert und gegraben habe, möchte ich euch auch noch was dazu erzählen. Also Exil bedeutet im Prinzip immer Wegführung oder Verschleppung. Und über dieses Thema selbst könnte man noch mal eine ganze Predigt halten. Ja. Jedoch möchte ich euch nur dazu einfach ein paar interessante Gedanken weitergeben und Fragen für diese Predigt könnten dann sein, ja, wenn man die machen würde, was hält dich gefangen, wer oder was versklavt dich, was trennt dich persönlich von Gott. Ja. In der biblischen Geschichte findet man im Wesentlichen so drei große Formen dieser Urform, ja, wenn man so will, der Gefangenschaft. Verbannung finden wir in 1. Mose 3, Vers 23. Das fängt so ein bisschen mitten im Text an. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Wies ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, dass er den Erdboden bebaute, von dem er genommen war. Also hier sehen wir, dass Adam und Eva aus dem Garten Eden verwiesen werden. Grund von der Sünde. Hier sieht man deutlich, welche Konsequenzen diese Sünde hat, auch in unserem Leben. Abfall von Gott bedeutet zu jeder Zeit Trennung von ihm. Die Beziehung ist gestört und wir wissen, dass kein religiöses Werk uns wieder zu Gott zurückführen kann, sondern nur Jesus allein durch sein kostbares Blut, welches er aus Liebe und auch Gehorsam vergossen hat. Der Günther hatte am vergangenen Sonntag über das Abendmahl gepredigt, und also nicht speziell über das Abendmahl, aber das war drin vorgekommen und wir hatten Abendmahl und da wurde es auch nochmal schön klar, wie dieser Weg funktioniert. Der zweite Fall, den wir so sehen in der Bibel, ist der Aufenthalt Israels in Ägypten. Das Volk war versklavt und unterdrückt und ein kleiner Einblick. Moment, wenn ich die Bibelstelle finde. Und man setzte Dienstvögte über sie ein, die sie mit schweren Arbeiten bedrücken sollten. Sie bauten dem Pharao die Städte Pithom und Ramses als Vorratsstädte. Aber je mehr sie das Volk bedrückten, desto stärker vermehrte es sich und breitete sich aus. Und das graute ihnen vor den Kindern Israel. Und die Ägypter zwangen die Kinder Israel mit Unbarmherzigkeit zum Dienst und machten ihnen das Leben sauer mit schwerer Arbeit von Ton und Ziegeln, mit harter Arbeit auf dem Feld und mit allerlei Arbeit, die sie ihnen mit Unbarmherzigkeit auferlegten. Das war so die Situation, in der das Volk war. Gott hört das Schreien seines Volks und schickt ihnen dann Mose und dieser führt sie aus Ägypten raus. Der dritte Fall ist dann die Zeit der Wüstenwanderung. In dem Fall, ja, dass das Volk sich wieder versündigen sollte, hat Gott eine neue Vertreibung und eine neue Zerstreuung unter diese Völker, Heidenvölker angedroht. Ja. Das lesen wir zum Beispiel in Jeremia und Jesaja. Nachdem Israel schließlich das verheißene Land damals unter dem Josua eingenommen hatte, war es so rebellisch gegen Gott und gegen die Leiter, dass schließlich die 10 Stämme und Juda in die Verbannung geführt wurden. Amos, Hosea, Jesaja, Mischa, Zephania und Jeremia hatten immer wieder zur Umkehr aufgerufen und drohendes Gericht vorhergesagt. Und da das Volk leider nicht umkehrte, wurden sie, seht ihr auch dahinter, 586 vor Christus nach Babylon verschleppt. Das war die Zeit, wo die Stadt Jerusalem auch komplett platt gemacht wurde. Soweit mal die Einführung. Was wir daraus lernen könnten, ist, dass uns Sünde trennt und versklavt, dass uns Sünde von Gott wegführt und Sünde hält uns ab, im Reich Gottes zu arbeiten. Ich lese euch jetzt noch das erste Kapitel aus Haggai vor, das sind 15 Verse. Ich habe das jetzt leider nicht zum Anbeamen dahinter, ich lese das euch einmal ganz vor. Das Buch besteht aus zwei Kapiteln, wir werden uns aber um das erste Kapitel heute kümmern. Das zweite schaffen wir dann nicht. Genau. Dann gehe ich wieder so in die einzelnen Verse, wie ihr das bereits schon kennt, und guck mal, hab mir Gedanken gemacht und geht es mit euch einzeln durch. Genau. Überschrieben ist es mit Aufruf zum Tempelbau. Im zweiten Jahr des Königs Darius, im sechsten Monat, am ersten Tag des Monats, kam das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Fürsten von Juda, und an Josua, den Sohn Josadaks, den hohen Priester. So sagt der Herr Zebaoth: Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht da, um das Haus des Herrn zu bauen. Und das Wort des Herrn kam durch den Propheten Haggai. Aber eure Zeit ist da, in getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt. Nun, so sagt der Herr Zebaoth, achtet gut auf eure Wege. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und werdet doch nicht betrunken. Das ist die Luther-Übersetzung. Es gibt also in Elberfelder steht, ihr trinkt, aber seid noch durstig. Gefällt mir eigentlich an dem Punkt besser, aber wir bleiben jetzt bei der Variante. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht wärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. So sagt der Herr Zebaoth, achtet gut auf eure Wege. Geht hin durch das Gebirge, geht hinauf auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus, das soll mir angenehm sein. Und ich werde mich verherrlichen, sagt der Herr. Denn ihr erwartet viel, und sieh, es wurde wenig. Und wenn ihr es auch heimbrachtet, so blies ich es doch weg. Warum das, sagt der Herr Zebaoth? Weil mein Haus zerstört ist und jeder sich beeilt, für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich seinen Ertrag. Und ich habe eine Dürre über Land und Berge gerufen, über Korn, Most, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit eurer Hände. Da gehorchten Zerubabel, der Sohn Shealtiels, und Josua, der Sohn Josadaks, der Hohepriester, und alle übrigen des Volks, der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sagte Haggai, der Bote des Herrn, der die Botschaft des Herrn hatte an das Volk, ich bin mit euch, sagt der Herr. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Josuas, des Sohnes Josadaks, des Hohenpriesters, und den Geist des ganzen übrigen Volks, sodass sie kamen und am Haus des Herrn Zebaoth ihres Gottes arbeiteten. Am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius. Genau, das ist die Geschichte, die wir uns anschauen wollen. Ihr habt vielleicht schon rausgehört, das ist sehr detailliert auf der Tag genau aufgeschrieben. Ich habe dann mal versucht, das so umzurechnen, zu recherchieren, wie das ist. Und erste Vers habe ich nochmal zusammengefasst. Da steht quasi Folgendes. Also der Haggai beginnt mit seinen Zurechtweisungen im September im Jahr 520 vor Christus. Insgesamt erstrecken sich seine Weissagungen über 4 Monate hinweg, also inklusive dem Kapitel 2, das wir heute nicht schaffen werden. Haggai steht jetzt, also die Ausgangssituation ist, dass der Haggai jetzt vor dem Fürst von Juda steht, nämlich diesem Zerubabel, und vor Josua, der Sohn des Josadaks, des hohen Priesters, und beginnt seine Rede im Namen des Herrn wie folgt. Jetzt lese ich euch wieder den Vers 2 vor quasi. So sagt der Herr Zebaoth: Dieses Volk sagt, die Zeit ist noch nicht da, um das Haus des Herrn zu bauen. Gott beginnt durch seinen Propheten zu sprechen, nämlich: Dieses Volk sagt. Hier distanziert sich Gott von seinem Volk, sonst spricht er immer von seinem Volk. Hier wird Gottes Unwille, oder hier kommt Gottes Unwille zum Ausdruck. Ja. Und das Volk, sehen wir auch ganz klar, sucht Ausreden. Ja. Vielleicht kennt ihr so Aussagen, wenn vielleicht der Arbeitskollege kommt und sagt: Hör mal, dein Chef hat gesagt, du sollst dies und das machen. Ja. Oder auch zu Hause in der Familie, wenn das Kind kommt und: Darf ich dies und das? Und dann: Nein, deine Mutter hat gesagt. Ja. So ähnlich ist das vielleicht auch hier. Ja. Genau. In Esra, Kapitel 4 und 5, lesen wir, dass zwar auch mit feindlichem Widerstand, das waren die Samariter damals, dass sie da ein bisschen zu kämpfen hatten. Also die Samariter waren die Nachbarn. Und man liest auch von einer wirtschaftlichen Flaute. Aber Gott kennt natürlich dieses Eigentliche, diese Wurzel des Problems, ja? Nämlich die egoistische Gleichgültigkeit. Auch wichtig zu wissen ist, dass der Anfang vom Tempelbau war ja schon gemacht. Ja, der Zerubabel hatte circa 16 Jahre zuvor mit den ersten Rückkehrern bereits begonnen, einen Altar zu errichten und Fundamente zu legen. Irgendwann stagnierte die Baustelle aufgrund von Entmutigung und Desinteresse, wie bereits schon erklärt. Ja. Kann man das so richtig vorstellen, die Baustelle liegt brach und der Sand und der Staub ist schon über die Fundamente geweht und überall wächst Unkraut und so, ja. Und die Leute, ja, kommen wir später dazu. Und die Frage an uns ist natürlich jetzt, wo sich uns aufzwängt, ja, was ist deine Ausrede, die Kelle aus der Hand zu legen, ja. Und ich frage mich das ebenfalls, ja. Also ich ziehe mich da auch voll mit ein. Ist es vielleicht so eine weite Anfahrt zur Gemeinde und deshalb kommst du nur noch sporadisch oder nur manchmal? Vielleicht gefällt dir auch nicht jeder Sprecher hier vorne oder jeder Lobpreiser und du bleibst deshalb fern, ne? Oder bringst du dich immer weniger ein, weil dein Partner nicht so mitzieht, wie du dir es wünschst? Oder hast du vielleicht eventuell Angst, dich mit Corona zu infizieren und bleibst deshalb weg? Oder ist es vielleicht nur ein willkommener Vorwand? Bist du in Sünde verstrickt und fühlst dich im Licht schmutzig? Man könnte die Liste jetzt, ne, beliebig fortführen. Da muss sich dann jeder selbst an die eigene Nase fassen. Ne? Ich lese euch jetzt noch Vers 3 und 4 vor. Vers 3, und das Wort des Herrn kam durch den Propheten Haggai. Aber eure Zeit ist da, in getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt. Gottes Sprachrohr, der Haggai, stellt hier offensichtlich eine rhetorische Frage. Im Vers 4 sehen wir, wie die Häuser des Volks prächtig ausschauten, ja. Also wir lesen hier, dass sie vertäfelt wurden, die sind wahrscheinlich verschalt mit Holz, keine schäbigen Lehmhütten oder so. Ja. Und auf der anderen Seite ist halt die Baustelle, die halt mit Unkraut wahrscheinlich zugewuchert ist und alles ja, brach liegt. Das Volk war, sehen wir auch hier, das war an der falschen Stelle geizig, ja. Und viele, will jetzt nicht sagen alle, aber viele hatten die Prioritäten falsch gesetzt einfach, ja. Auch ich weiß oft, was man tun sollte, ja. Bin aber auch oft abgelenkt und richte meinen Fokus dann auf die falschen Dinge. Vers 5. Nun, so sagt der Herr Zebaoth, achtet gut auf eure Wege. Das ist, wie ich finde, so eine wichtige oder eine der wichtigsten Aussagen in diesem Kapitel 1. Diese Warnung gilt uns natürlich auch noch heute, ja. Achtet auf eure Wege. Da hast du überlegt, hey, welche Wege gibt es denn eigentlich? Und in Matthäus 7, Vers 13 und 14 lesen wir, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und es sind viele, die auf ihm hineingehen. Aber die Pforte ist eng. Und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und es sind wenige, die ihn finden. Der breite und der schmale Weg ist uns alle bekannt. Das sind breite Wege, keine Ahnung, das kann viel sein. Man kann da viel reininterpretieren. Ablenkung, was so die Welt der Mainstream macht, ja. Und der schmale Weg ist halt dieses Christsein, Jüngerschaft, Leben. Aber eigentlich, denke ich, spricht es halt davon, dass der breite Weg für die ganzen Religionen, die es halt so gibt, auf dem Markt steht. Diese Selbsterlösung. Ich tue was oder ich lasse was und daraufhin wird mich Gott schon akzeptieren. Und im Gegensatz dazu halt der schmale Weg, der von der Errettung durch Jesus allein spricht. In Psalm 119, 59 lesen wir, ich habe meine Wege überdacht und meine Füße zu deinen Zeugnissen gewendet. Klingt für mich so, als wenn dieser Schreiber von dem Psalm eine bewusste Entscheidung getroffen hat, welchen Weg er betritt. Ja. Genau. Ich lese euch weiter vor im Vers 6. Ihr seht viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und werdet doch nicht betrunken. Ihr kleidet euch und könnt euch doch nicht wärmen. Und wer Geld verdient, der legt es in einen löchrigen Beutel. Der Volksmund sagt, wie gewonnen, so zerronnen. Ja? Oder in Worms wird man sagen, es ist wie Wasser in den Rhein getragen. Ja? Sehr interessant ist Psalm 127, was die Bibel sagt, ist überschrieben mit an Gottes Segen ist alles gelegen. Ein Wallfahrtslied Salomos. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und später lange sitzt und euer Brot mit Sorgen esst. Denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Ja, an Gottes Segen ist alles gelegen. Das ist so die zweite große, finde ich, wichtige Aussage in diesem Kapitel 1. Der Haggai zeichnet hier ein sehr anschauliches Bild ihrer Nöte. Ja. Ich sehe hier 5 Gegensätze, die alle zum gleichen Ergebnis führen, ja. Und das Fazit ist, könnte man jetzt den Prediger zitieren, alles ist nichtig, es ist so, als wolle man den Wind einfangen. Ja? In Vers 7 lesen wir, so sagt der Herr Zebaoth, achtet gut auf eure Wege. Hier wiederholt Gott nochmals, was bereits in Vers 5 erwähnt wurde. Daraus dürfen wir schließen, von welcher Wichtigkeit diese Aussage sein muss. weiter im Vers 8. Geht hin auf das Gebirge und holt Holz und baut das Haus. Das soll mir angenehm sein. Und ich werde mich verherrlichen, sagt der Herr. Gott befiehlt, aber ermuntert auch gleichzeitig, sein Volk aktive Schritte zu gehen. Geht, holt Holz, baut. Klare Ansage. Sowas wünsche ich mir auch oft in meinem Glaubensleben, wenn es immer nur so einfach wäre, ja, Gottes Wort oder so, sein Reden zu hören. Ja. Das noch interessant ist, das Holz, das auf dem Bergland wächst, hatte circa 70 Jahre lang Zeit zu wachsen. Ja. So lange dauerte in etwa diese Gefangenschaft in Babylon. Wenn das Volk nun gehorchen würde, auch Gott von da an seinen Segen, auch den wirtschaftlichen Segen, nicht länger zurückhalten. Weiter im Vers 9. Denn ihr erwartet viel, und sieh, es wurde wenig, und wenn ihr es auch heimbrachtet, so blies ich es doch weg. Warum das, sagt der Herr Zebaoth? Weil mein Haus zerstört ist und jeder sich beeilt, für sein eigenes Haus zu sorgen. Und hier denke ich, dass es so um Folgendes geht. Ja? Jeder von euch eilt für sein eigenes Haus. Das ist auch wieder so ein Bild für uns. Ja? Eigenes Haus steht nicht nur für das Gebäude an sich, was ja schon viel Arbeit machen kann, ne? sondern auch für die Sorgen, Freuden und Verpflichtungen des Alltags. Zum Teil auch gute und nötige Dinge, die uns aber trotzdem in unserem geistlichen Vorankommen im Wege stehen. Kennt jeder, jeder ist in so einem Hamsterrad drin. Arbeit nimmt viel Zeit ein, Verein, die Kinder, keine Ahnung, dann ist abends 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, ach ja, Partner hast du ja auch noch vielleicht, mit dem sollten wir auch mal was reden. Und dann soll man noch geistlich groß vorankommen, ist so ein bisschen die Challenge für mich, die Herausforderung da. Ja, das Problem dabei ist halt, dass die Beziehung dann droht einzuschlafen eventuell. Ja, du merkst es gar nicht, aber man wird gleichgültig und es wird kalt. Und der Tempel damals zum Beispiel, der war elementar wichtig für die jüdische Religion und auch für diese Anbetung. Ja. Leider war das Volk, in unserem Fall Juda, daran gewöhnt, ohne den Tempel auszukommen. Das war das Problem. Aber das droht uns auch heute. Nicht in Form vom Tempel, aber gut. Weiter lese ich euch Vers 10 und 11 vor, die gehören zusammen. Darum hat der Himmel über euch den Tau zurückgehalten und das Erdreich seinen Ertrag. Und ich habe eine Dürre über Land und Berge gerufen, über Korn, Most, Öl und über alles, was aus der Erde kommt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit eurer Hände. Ja, hier erklärt und beschreibt Gott, warum und auf welche Art er seinen Segen zurückhält. Komisch aber, oder? Steht Gott jetzt nicht mehr zu seinem Wort aus 5. Mose 7, Vers 13? Ich lese das mal vor. Und er wird dich lieben, segnen und mehren, wird die Frucht deines Leibes segnen und die Frucht deines Landes, dein Getreide, deinen Most und dein Öl, die Jungen deiner Kühe und deiner Schafe in dem Land, das er deinen Vätern zugeschworen hat, dir zu geben. Ja, das ist so der verheißene Segen, wahrscheinlich so an Josua, wie er so das Land oder eingenommen hat. Ja. Und ich denke, dass Gott immer zu seinem Wort steht. Allerdings erzieht er Herr hier seine Leute. Rebellisches, aufmüpfiges Verhalten kann nicht toleriert oder sogar noch belohnt werden. Das würde ein völlig falsches Bild vermitteln, falsches Signal senden. Ja. Denken wir mal an die eigene Kindererziehung. Ja. Wenn der Junior böse ist, dann kann ich ihm nicht noch Schokolade reinstopfen und ihm über den Kopf streicheln. Ja. Oder ihr Lehrer, Sozialarbeiter und Erzieherinnen in Kitas, ja. Ihr wisst das wahrscheinlich noch viel besser wie ich. Ja. Als ich so über diese Verse 10 und 11 nachdachte, kam mir noch ein zweites Beispiel in den Sinn aus der Bibel, wo ich finde, sehr gut passt. Ist nur ein Vers, lese ich euch kurz vor. Das steht in Johannes 21, Vers 3. Simon Petrus sagte zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm: Wir kommen auch mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen sofort ins Boot, und in derselben Nacht fingen sie nichts. Die Jünger gehen also ihrem Beruf, dem Fischen, nach. Die ganze Nacht hindurch haben sie keine Fische gefangen. Alle Mühe war scheinbar umsonst. Doch dann kommt Jesus, der Zimmermann, in ihr Boot, in Anführungszeichen, ja, oder in ihr Leben, und erklärt den Fischern, wie es geht. Aufgrund ihrer Unterordnung und ihres Vertrauens wird den Jüngern großer Segen zuteil. Und übrigens, dieses Vertrauen zeigte sich durch ihr Handeln, ja. Die wurden aktiv. Die Frage an uns, ja, bist du auch schon mal, muss ich ja schon lachen, gell, bist du auch schon ohne Jesus in deinen Alltag gerannt und hast dich gewundert, warum es heute so schwer läuft? Denke ich, kennt jeder, bis spät dran, ach, ich höre auf der Hinfahrt noch ein bisschen Lobpreis und so, ja, wird schon. Und ich meine, ja, es kommt ja auch nicht durch dein, weil ich gebetet habe heute Morgen, darum kommt, ja, steht mir der Segen zu, ihr wisst, was ich meine. Ja. Aber du rennst du durch den Tag und denkst dir, heute läuft es nicht rund, und irgendwann fällt dir vielleicht ein, ah, ich habe was vergessen, ich habe wen vergessen, ja. Ich habe viele Jahre habe ich ohne Gott, ja, gestartet. Und ich glaube auch, also ja, hier und da Gesetze übertreten und mich für Gott nicht interessiert, die Eltern nicht geehrt, ja, alles was Falsches gemacht. Und dann ist irgendwann klar, wenn man sich von diesem Segen abschneidet, erntet man halt das Gegenteil. Und ich glaube auch nicht, dass Gott so auf der Wolke sitzt und guckt, ah, was macht der Dummkopf jetzt? Na warte, bumm, schmeiße ich mal einen Stock zwischen die Beine, dass er mal auf der Nase landet oder so. Nee, das passiert automatisch, glaube ich. Wenn man sich distanziert von ihm und ihn ausgrenzt, dann akzeptiert er das auch. Ja, wieder zurück zu unseren Jüngern. Ja. Die Jünger staunen und erkennen erneut, dass Jesus Gott ist. Und dass von ihm alles abhängt. Und wer ist Jesus also für dich? Gott oder ein Zimmerer, der ein guter Hobbyfischer war? Wenn du zum gleichen Ergebnis kommst wie ich, nämlich, dass er Gott ist, wäre es dann auch nicht absolut wert, alles auf diese eine Karte Jesus zu setzen? Ich habe das Kapitel 1 so gegliedert, Verse 1 bis 11 und jetzt noch die letzten vier Verse, 12 bis 15. Der Tempel soll wieder aufgebaut werden, könnte man das überschreiben? Oder? Dies ist Haggais zweite Botschaft von insgesamt vier an das Volk. 23 Tage ergeht diese Botschaft nach dieser ersten. Nochmal ein kurzer Rückblick. Ja? Die erste Botschaft sagte aus, dass das Volk doch auf seine Wege achten solle. Diese Gemeinde reagierte mit Gehorsam und Buße. Die zweite Botschaft, also quasi die neue jetzt, ich greife jetzt schon mal so ein bisschen vorweg, ja, lautet: Ich, Jahwe, bin mit euch. Diese Zusage spornte das Volk natürlich zusätzlich an zu handeln, zum Handeln. Vers 12 lese ich euch vor. Da gehorchten Serubabel, der Sohn Shealtiels, und Josua, der Sohn Josadaks, der Hohepriester, und alle übrigen des Volks der Stimme des Herrn, ihres Gottes, und den Worten des Propheten Haggai, wie ihn der Herr, ihr Gott, gesandt hatte, und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Ich hab die richtige vorgelesen. Die Leiter und das restliche Volk, also die Exilanten, die aus Babylon zurückgekehrt waren, hörten diese prophetische, von Gott inspirierten Worte und waren sich gleichzeitig der Gegenwart Gottes bewusst. Sie fürchteten sich also in einer gesunden Art und Weise vor Gott. Das ist so eine Gemeinde, wie sich wahrscheinlich jeder Pastor wünscht. Der Günther ist jetzt nicht da, aber der wird wahrscheinlich heftig nicken. Vers 13 noch, da sagte Haggai, der Bote des Herrn, der die Botschaft des Herrn hatte an das Volk, ich bin mit euch, sagt der Herr. Gott lässt über seinen Diener ausrichten, ich bin mit euch. Dies war Gottes Reaktion auf die neue und ehrliche Herzenshaltung seines Volkes. 14. Und der Herr erweckte den Geist Zerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Josuas, des Sohnes Josadaks, des hohen Priesters, und den Geist des ganzen übrigen Volks, sodass sie kamen und am Haus des Herrn Zebaoth, ihres Gottes, arbeiteten. Hier, denke ich, sehen wir, wie Gott geistliche Leiter beruft, die als gutes Vorbild vorangehen. Sie ruhen sich nicht auf ihren Titeln aus, was weiß ich, Hochwürden, Pfarrer, Apostel, Dekan, sonst was. Diese packen praktisch mit an und delegieren nicht nur so mit dem Finger, ja. Genau. Zum Abschluss. Ja, es sind noch zwei Bibelstellen. Zum Abschluss lese ich euch noch den Maßstab vor, den Jesus an seine Leiter stellt. Markus 10, 43 bis 45. Aber so soll es unter euch nicht sein, sondern wer unter euch groß werden will, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste werden will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Vers 15 ist jetzt nur noch so eine Zeitangabe, wann das Kapitel 1 endet. Das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Aber so eine kleine Fazit aus dem Kapitel 1, ja, was wir mitnehmen können. Lasst uns gemeinsam ins Reich Gottes investieren. Lasst uns aufeinander Acht haben, so dass wir nicht geistlich träge werden und etwa einer von uns oder das große Ganze auf der Strecke bleibt. Lasst uns treu sein in dem, was er uns aufgetragen hat und auch unter schwierigen Umständen. Noch so ein Gedanke. Ich denke, dass es wirklich wichtig ist, aktiv zu sein. Ich denke sogar, wenn du nicht aktiv bist, nicht evangelisierst, dich nicht einbringst, dass du irgendwann halt dein Glaube dich so langweilt, dass du vielleicht wieder an den Nagel hängst. Die Gefahr besteht einfach. Habe ich auch schon oft beobachtet, auch vielleicht schon selbst erlebt, so stückweise. Ja. Eine letzte Bibelstelle noch, mit der ich schließen möchte, die steht in Matthäus 6, 33, die fasst es schön zusammen. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Amen.